Liebe Hörerinnen und Hörer, im Zuge eines Seminars haben wir einen Podcast kreiert, der einen Einblick in die Häuserzeichen der Altstadt Konstanz von Hans Sauerbruch geben soll. Erzählt wird aus der Sicht der 22-jährigen Leonie und ihrer jüngeren Schwester Marie. Leonie studiert schon seit ein paar Semestern Literatur, Kunst und Medien in Konstanz. Jetzt zieht sie aber um und ihre kleine Schwester kommt sie besuchen, um beim Umzug zu helfen. Die neue Wohnung ist im ehemaligen Haus ihres Urgroßvaters Hans Sauerbruch gelegen. Das führt die zwei Geschwister auf die Spuren des Künstlers und seine Häuserzeichen. Begleitet die zwei auf ihrer wissenswerten und aufregenden Tour durch die Konstanzer Altstadt.
Hey Marie, komm mal schnell hoch. Ich glaube, ich habe was Spannendes auf dem Dachboden gefunden.
Warte kurz, Leonie. Ich komme.
Was ist denn? Bitte nichts zum Schleppen. Ich kann nicht mehr. Umziehen ist echt anstrengend.
Nein, keine Sorge. Erinnerst du dich, dass ich dir erzählt habe, dass hier in der Konradigasse 21 früher unser Uropa Hans Sauerbruch gewohnt hat, bevor er nach Allmannsdorf gezogen ist? Er war in Konstanz ein bekannter Maler und Grafiker. Deswegen habe ich mich so gefreut, hier einziehen zu können. Ich hatte im Studium schon einige Male mit seinen Werken zu tun. Ich finde seine Geschichte und Kunst super interessant. Hier zu wohnen ist also was ganz Besonderes. Und jetzt glaubst du nicht, was ich beim Kramen auf dem Dachboden gefunden habe.
Ja? Was denn? Zeig mal her.
Hier, ein paar Kisten mit alten Artikeln und Bildern über Uropa. Ist das nicht interessant? Vielleicht hat er die ganzen Erinnerungen eingepackt und dann hier vergessen. Und jetzt haben wir sie gefunden.
Das ist wirklich cool. Was steht denn da so?
Hier, ich glaube, es sind ein paar alte Fotos, leider ohne Datum. Aber das könnte Uropa sein. Oder hier ein paar kleine Zeichnungen und Skizzen.
Und schau mal, ein eingerolltes Plakat. Ich roll es mal auf, okay?
Wow, das sieht ja spannend aus. Ein buntes Poster. Konstanzer Fasnachtsumzug 1976. Das war bestimmt irgendeine Art von Auftrag für Fasnacht. Die feiern hier nämlich ziemlich umfangreich.
Also hat Uropa Plakate gemalt?
Ja, er war Maler, aber nicht nur für Plakate. Und als Illustrator für Zeitschriften und Bücher war er auch tätig.
Spannend. Weißt du noch mehr von Uropa? Wie ist er nach Konstanz gekommen? Als Künstler hätte er ja überall arbeiten können. Oder fand er es hier einfach so schön?
So einfach ist es nicht, aber lass mich von vorne anfangen. Hans Sauerbruch wurde 1910 in Marburg an der Lahn als erster Sohn eines berühmten Chirurgen, der auch Hans Sauerbruch hieß, geboren. Unser Ururopa. Der wurde relativ bald Leiter des Kantonsspitals in Zürich, weshalb die ganze Familie in die Schweiz zog. Hans Sauerbruch Junior hatte also seine frühe Kindheit und die ersten Schuljahre in Zürich verbracht, bis sie 1918 nach München umgezogen sind, wo er sein Abitur gemacht hat. Danach sind sie nach Berlin umgezogen. Dort hat er dann sein Medizinstudium angefangen.
Medizin? Ich dachte, er war Künstler.
Ja, war er auch. Aber sein Vater wollte, dass er Medizin studiert. Nach drei Semestern hat Uropa aber den Entschluss gefasst, Maler zu werden. Wobei er zum Glück unterstützt wurde von einem Familienfreund, der selber Künstler war. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Max Liebermann. Er konnte dann also endlich seiner Leidenschaft nachgehen und Kunst studieren.
Das ist doch schön. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute nicht ihrer Leidenschaft nachgehen können oder dürfen.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das kann. Naja, aber weiter in der Geschichte. Es passierte noch einiges, bevor er nach Konstanz kam. Zunächst einmal heiratete er 1936 seine erste Frau und sie bekamen zwei Kinder, unsere Großonkel. 1937 war er für 6 Wochen in Paris, wo er Kontakt mit der modernen französischen Kunst hatte.
Für sein Kunstschaffen ist es sicherlich gut, dass er so viel rumgekommen ist.
Das stimmt vermutlich. Reisen und andere Orte können einen sehr beeinflussen. Nachdem er in Paris war, ist er nämlich noch durch ein Stipendium nach Italien gekommen, wo er sehr inspiriert wurde von der italienischen Landschaft.
Oh, Italien ist wirklich schön. Und wie ging es weiter? Wo ist er als nächstes hin? Kommt er jetzt nach Konstanz?
Noch nicht. Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange und Uropa musste als Soldat, Übersetzer und Kriegszeichner an die Front. Schließlich wurde er in Russland in Kriegsgefangenschaft genommen.
Ui, dieses Schicksal sollte keiner durchleben müssen.
Sehe ich auch so. Nur unser Uropa wurde leider nicht verschont. 1945 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. Er hatte aber zu dem Zeitpunkt alles verloren und zog 1946 nach Konstanz. Hier suchten viele Zuflucht, Sicherheit und Ruhe. Er war zunächst ein Fremder in der Stadt. Da er vorher ja nur in Großstädten wie Berlin, München und Zürich gelebt hat, war Konstanz zunächst total ungewohnt für ihn. Aber er schaffte es, sich über die Jahre einzuleben und Teil der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu werden.
Ich kann verstehen, warum er hierher ziehen wollte. Du hast dich ja auch schon gut hier eingelebt. Hat er es mit Hilfe der Kunst geschafft, sich hier in der Stadt zu etablieren?
Stimmt, sein Start in Konstanz war definitiv holpriger als meiner. Aber ja, das Künstlerdasein hat ihm sicherlich geholfen. Er hat 1949 erneut geheiratet und einen Sohn und eine Tochter bekommen.
Und was genau hat er künstlerisch in Konstanz gemacht? Muss ja wichtig gewesen sein, wenn man ihn heute noch hier kennt.
Ja, anfangs lief es nicht so gut, da die Auftragslage schlecht war. Er arbeitete deswegen als Illustrator bei der regionalen Zeitung. Hierbei beschäftigte er sich mit den Menschen, der Stadt und ihrer Umgebung und erlangte dadurch immer mehr Aufsehen. Vor allem sein eigener Stil fiel damals auf.
Eigener Stil? Was ist denn sein Stil?
Puh, es ist immer schwierig, einen künstlerischen Stil auf den Punkt herunterzubrechen. Aber unser Uropa Hans Sauerbruch war ein moderner Künstler, der dem Expressionismus zugeneigt war. Bedeutet, er hat überwiegend gegenständlich gemalt und seine Werke sind von klarer und markanter Linienführung geprägt. Erst in späteren Jahren ist er dann ins Abstraktere übergegangen.
Und wie entwickelt sich so ein künstlerischer Stil?
Naja, er hatte schon seitdem er klein war viel Kontakt zu Künstlern, die ihn inspiriert haben. Und natürlich haben ihn auch seine Reisen und seine Umgebung geprägt.
Welche Künstler kannte er denn? Kennt man da jemanden?
Also über die Familie kannte er Liebermann, aber auch Beckmann und Kirchner. In Konstanz hat Uropa dann die Künstlervereinigung Der kleine Kreis mitgegründet. Hierher kennt er Künstler aus dem Bodenseeraum, die für gegenständliche Kunst bekannt waren. Etwa Otto Adam und Karl Einhardt. Aber auch Otto Dix. Sein großes Vorbild war der französische Künstler Paul Cézanne, von dem hast du vielleicht schon mal gehört.
Ja, von dem habe ich tatsächlich schon mal gehört. Also war Uropa dann jetzt so ein richtiger, wirklicher Künstler? Was hat er denn sonst noch so gemacht?
Er war Zeichenlehrer an der Volkshochschule und der Fachhochschule in Konstanz und hat Unterricht in Gestaltung und Kunstgeschichte gegeben. 1976 wurde ihm sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen. Somit wurde er Ehrenmitglied des Kunstvereins Konstanz und eine Straße in Petershausen wurde nach ihm benannt.
Das ist ja wirklich cool. Das Plakat kenne ich ja schon. Aber ich hätte Lust, noch mehr seiner Werke zu sehen. Ist hier in den Kisten noch irgendwas?
Ach komm, die können wir wann anders durchschauen. Ich habe eine bessere Idee. Lass uns bei dem schönen Wetter lieber in die Stadt gehen und uns seine Werke live und in Farbe anschauen. An einigen Häusern in Konstanz sind Bilder an den Wänden, sogenannte Häuserzeichen. Davon hat er um die 100 Stück zwischen 1950 und 1990 in Konstanz und Umgebung gemacht. Also zum Beispiel auch in Meersburg. Da können wir ein andermal mit der Fähre hinfahren. Die sind wirklich sehenswert.
Häuserzeichen? Was ist denn das? Also warum nennt man Bilder an der Wand so?
Nicht jedes Bild an einer Hauswand ist ein Häuserzeichen. Häuserzeichen haben eine wirklich interessante Geschichte.
Ach ja? Dann erzähl mal.
Also gut, bis vor etwa 200 Jahren gab es keine Hausnummern.
Keine Hausnummern? Wie findet man dann bitte die Häuser, wenn man jemanden besuchen will?
Naja, da im Mittelalter die meisten Menschen weder lesen noch schreiben konnten, hätten Hausnummern eh nicht weitergeholfen. Stattdessen hatten die wichtigen Häuser eben Namen.
Häusernamen? Also hießen dann Häuser Leonie und Marie, wie du und ich?
Nein, nicht ganz. Häusernamen orientierten sich häufig an den Häusern und ihrer Umgebung. Also an besonderen baulichen Merkmalen, eindrucksvollen Bäumen, der besonderen Lage in der Stadt, Brunnen oder Toren. Oder sie wurden nach kirchlichen Motiven, Tieren oder Himmelskörpern benannt. Aber auch besondere Eigenschaften von Bewohnern, also das Familienwappen oder der Beruf, konnten namensgebend sein, wie zum Beispiel eine Schmiede. Und es wird zwischen zwei Arten von Häuserzeichen unterschieden, natürlichen und künstlichen. Natürliche Häuserzeichen nennt man es, wenn es um Kennzeichen des Hauses und Umgebung geht. Künstliche Häuserzeichen werden durch den Besitzer festgelegt.
Und was haben die Häusernamen mit den Häuserzeichen von Uropa zu tun?
Also früher wurden Häusernamen aufgeschrieben und auf den Hauswänden aufgemalt. Nach dem französischen Vorbild wurden 1774, zur Zeit der Aufklärung, dann die Hausnummern eingeführt. Die alten Häuserzeichen wurden unnötig und einfach übermalt oder entfernt. Sie gerieten in Vergessenheit. Uropa hat die Häuserzeichen wiederentdeckt und erneuert.
Das ist ja toll. Also da steckt wirklich eine Menge Geschichte dahinter.
Ja, sowohl im Kunstwerk als auch in der Technik.
Und was ist das für eine Technik?
Erstmal sind die Häuserzeichen keine reingemalten Bilder an den Hauswänden, sondern Graffiti.
Was bitte? Haben die was mit Graffitis zu tun?
Nein, Graffiti, das kommt aus dem Italienischen und bedeutet kratzen oder schaben. In Italien hat Uropa die Technik gelernt, da spielte sie bereits in der Renaissance eine wichtige Rolle und wird bis heute vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz genutzt.
Und was ist das Besondere daran? Wie funktioniert dieses Kratzen?
Benutzt wird es, um Häuserfassaden oder Räume mit Ornamenten, Mustern oder Schriften zu dekorieren. Dabei werden auf einem Untergrund, der aus Kalkputz besteht, mehrere eingefärbte Putzschichten dünn übereinander aufgetragen. Die bunten Schichten liegen also übereinander und können im feuchten Zustand dem Entwurf nach abgetragen werden. Dafür werden Kratzeisen, Nägel und Schlingen verwendet. So kann formgetreu ausgekratzt werden und das Bild entsteht. Es hat eine reliefartige Oberfläche, das die verschiedenen Farbschichten plastisch zu einem Motiv werden lässt.
Härtet der Putz nicht viel zu schnell aus?
Allerdings. Deswegen muss es sehr gut geplant sein. Für den Entwurf kann man sich Zeit lassen. Aber wenn es an die Umsetzung geht, dann muss es schnell gehen. Deshalb wird häufig morgens gearbeitet, wenn die Sonne noch nicht auf die entsprechende Hauswand scheint.
Das klingt anstrengend, aber auch super spannend. Du meintest, davon gibt es einige in Konstanz. Können wir uns die mal anschauen? Wie findet man die denn?
Klar können wir die anschauen. Es gibt ja einige hier in der Innenstadt. Ich zeige sie dir gerne. Und nach ein paar Häuserzeichen erkennst du Uropas Stil und findest sie sicher selbst. Es gibt nämlich auch Häuserzeichen in Konstanz, die nicht von ihm sind. Besonders vorsichtig musst du bei der Signatur sein. Die Häuserzeichen sind nicht immer signiert, aber wenn, dann sieht man das Sauerbruch-S auf der rechten Seite. Nicht zu verwechseln mit der Kennzeichnung SB. Diese stammt nämlich von dem Künstler Sepp Bieler. Aber warum gehen wir nicht einfach mal raus? Ich zeig dir ein wenig die Stadt und wir schauen uns ein paar Häuserzeichen an. Ich könnte sowieso mal etwas frische Luft gebrauchen nach dem ganzen Auspacken.
Super, ich auch. Und ich bin super gespannt.
Auf geht's! Ich freue mich schon darauf, die Altstadt mit dir zu erkunden. Es gibt hier so viel Geschichte zu entdecken. Schau, das hier ist die sogenannte Marktstätte.
Ich bin auch total gespannt. Hey Leonie, sieh mal, ein Eiskaffee. Da müssen wir unbedingt einen Stopp machen.
Gleich zu Beginn denkst du schon ans Essen. Typisch Marie. Aber ja klar, das können wir gerne machen.
Wow, die Gebäude sehen ja wirklich beeindruckend aus. Und schau mal da oben, über der Eisdiele. Da ist so ein Zeichen. Ein Häuserzeichen vielleicht. Sieht fast so aus wie ein Pelikan. Aber was hat das mit einem Haus zu tun?
Ja genau, und gleich eines von unserem Uropa. Ich erinnere mich, dass Pelikane in der christlichen Symbolik für opfernde Liebe stehen. Es gibt eine Legende, dass Pelikane ihre eigenen Brüste aufreißen, um ihre Jungen mit ihrem Blut zu füttern.
Das ist ja intensiv.
Ja, aber in der christlichen Interpretation wird dieses Bild oft als Symbol für Christus gesehen, der sein Leben für die Menschheit opferte. Interessant, wie diese Symbole in das Stadtbild eingeflossen sind, nicht wahr?
Absolut. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Bedeutung hinter einem Vogel steckt.
Ja. Sollen wir etwas näher rangehen, damit wir es genauer anschauen können?
Ja, gute Idee. Schau mal, Leonie. Das S neben dem Häuserzeichen. Das ist doch die Signatur von unserem Uropa, wie du es vorhin erwähnt hast.
Ja, genau. Gut erkannt.
Es fühlt sich so surreal an, zu sehen, wie seine Kunst hier immer noch präsent ist. Es ist, als würden wir einen Blick in unsere eigene Familiengeschichte werfen.
Genau, das macht diese Altstadt so faszinierend. Sie ist voller Geschichte und Geheimnisse.
Schau mal, Leonie, das Gebäude neben dem Haus zum Pelikan. Das mit der auffällig orangefarbenen Fassade. Das sieht auch cool aus.
Schön, dass es dir gefällt. Und sieh mal dort, ein weiteres Häuserzeichen. Der Stil und die Technik ähneln dem Pelikan von gerade eben.
Stimmt, und dann sind die auch noch direkt nebeneinander. Aber warum heißt es zum Safran? Der Name klingt irgendwie viel zu exotisch für Konstanz.
Safran war im Mittelalter eines der kostbarsten Gewürze und wurde sogar mit Gold aufgewogen. Es zeigt, dass die damaligen Kaufleute Reichtum und Macht hatten. Der Name zum Safran verweist auf die Geschichte des Handels mit Luxuswaren wie Gewürzen und Färbemitteln.
Es ist beeindruckend, wie die Namen der Häuser wirklich auf die Geschichte und auf die Tätigkeiten ihrer damaligen Bewohner hinweisen.
Richtig. Und stell dir vor, Safran ist auch heute noch eines der teuersten Gewürze der Welt. Für 1 Kilogramm Safran müssen 120.000 Blüten handgepflückt werden.
Wieso weißt du plötzlich so viel über Safran?
Ach, ich war kürzlich bei einer Ausstellung mit dem Titel Stoff, Blut, Gold im Städtischen Kulturzentrum am Münster. Dort habe ich viel über das Thema gelernt.
Aha, das erklärt einiges. Und was haben Sie sonst noch über das Thema gesagt?
Zum Beispiel, dass nicht nur Gold, sondern auch Rohstoffe und vor allem Gewürze wie Safran die Konstanzer Kaufleute in die Welt lockten. Das Haus zum Safran zeugt von diesem Handel, der allerdings unter kolonialen, also unterdrückenden und ausbeuterischen Bedingungen stattfand.
Hätte ich dieser kleinen Stadt gar nicht zugetraut.
Stimmt, unterschätze niemals diese Stadt. Und apropos unterschätzen, in dieser Gasse, der Münzgasse, ist eines meiner Lieblingshäuserzeichen von Uropa. Willst du es sehen? Wir können einen kleinen Abstecher machen, dort ist es auch weniger überlaufen.
Klingt nach einem guten Plan. Lass uns losgehen. Meinst du dieses Haus? Es fällt wirklich aus dem Rahmen. Die dunkelgrüne Fassade, die schrägen Wände und die niedrige Eingangstür der Glasschmiede unterscheiden sich deutlich von den anderen Häusern hier.
Genau deswegen gefällt es mir so. Und auch das Häuserzeichen ist etwas Besonderes. Dafür müssen wir hier nur noch einmal um die Ecke gehen.
Ah, jetzt sehe ich es. Oh, das ist beeindruckend. Haus zum Wolf am Blacherstadt. Ich habe auch schon das kleine S entdeckt. Ein echter Sauerbruch.
Hast du bemerkt, wie das Häuserzeichen angebracht ist? Im Gegensatz zu den beiden anderen ist es nicht bündig in die Hauswand eingearbeitet, sondern wie auf einer Platte vorgelagert. Der Putz des Häuserzeichens ist auf den alten Putz, die grüne Hauswand, aufgetragen worden. Deshalb steht es so hervor.
Wow, das ist ja mal was ganz anderes. Und das Häuserzeichen hat auch eine Art Rahmen. Ringsrum hat Urba das Wolfsbild mit einem Muster eingerahmt.
Stimmt, das macht es wirklich einzigartig. Aber schau, trotz dieser abgeänderten Technik ist die Ähnlichkeit im Stil zu den anderen Arbeiten bemerkenswert.
Ja, der Wolf auf dem Häuserzeichen erinnert mich definitiv an die anderen Werke, die wir gesehen haben. Es ist irgendwie schon faszinierend, wie deutlich man den Stil unseres Uropas erkennen kann. Aber die Schraffierung hier bei dem Wolf, das habe ich bei den anderen Häuserzeichen noch nicht so gesehen.
Ja, sein Stil hat sich über die Jahre ein wenig verändert. Das wirst du später noch deutlich sehen.
Ich bin so froh, dass wir uns auf diese Entdeckungsreise begeben haben.
Ich auch. Lass uns die Tour auf der Marktstätte fortführen.
Das war bisher wirklich sehr interessant. Jedes Haus hat etwas Besonderes. Ich nehme das Stadtbild jetzt ganz anders wahr. Davor wären mir die Häuserzeichen wahrscheinlich gar nie aufgefallen. Aber hier an der Marktstätte sind ja wirklich viele.
Ja, Konstanz hat wirklich was Schönes. Und es gibt noch mehr Häuserzeichen zu entdecken.
Apropos entdecken, ich glaube, ich sehe sogar schon eins. Dort drüben an der gelben Hausfassade, über der Galerie Mensing. Da sind 2 lustige Hörner.
Gutes Auge. Dieses hat Uropa 1968 angefertigt.
Haus zum gelben und zum schwarzen Horn. 1344 und 1357.
Richtig. Hier handelt es sich um ein Familienwappen.
Lass mich raten. Dieses Symbol hat sich die Familie damals nicht einfach so ausgesucht, sondern da steckt sicher wieder mehr dahinter, oder?
Goldrichtig. Das Horn gilt unter anderem als Symbol der Macht und der Stärke. Vermutlich wurde es deshalb als Wappenzeichen gewählt und da die Familie hier gewohnt hat, auch als Häuserzeichen. So wusste man sofort, wer in diesem Haus wohnt.
Macht Sinn. Wer würde auch ein Wappen erstellen, das Schwäche darstellt?
Genau. Es zeigt eben auch den Zusammenhang zwischen Hausname, Häuserzeichen und Wappen. Jeder, der vorbeiging, wusste direkt, wie wichtig und einflussreich man war.
Ich mag auch die Farbe. Über die Farbwahl musste sich Ober hier sicherlich keine Gedanken machen. Ich meine, der Name war Programm. Ich glaube, hier liegt Gelb unten und das Grau darüber.
Du bist ja fast schon Experte. Komm, ich zeig dir noch ein paar weiteres Graffiti. Wie wär's noch mit ein paar späteren Werken? Dann können wir uns die Unterschiede anschauen.
Super gerne. Wo müssen wir hin?
Richtung Kaiserbrunnen und dann gleich hier nach rechts in die kleinere Gasse, die Tiroler Gasse. Da siehst du das nächste Häuserzeichen von Uropa am Eckhaus.
Hier um die Ecke? Ah ja, da ist es. Zum eisernen Hurt.
Das ist die alte Schreibweise. Heute würden wir sagen, zum eisernen Hut. Das hat er 1978 hier angebracht, also ein deutlich späteres Werk.
Spannend, wie Opa das Häuserzeichen umgesetzt hat. Er hat nicht nur einen eisernen Hut dargestellt, sondern diesen Hut einem Mann mit einem Bart aufgesetzt. Ein schön geschwungener Schnurrbart. Und darunter sieht man noch einen Schultereinsatz und die Kleidung. War damals sicherlich der letzte Schrei. 1428 oder so. Schau, die Zahl ist sogar in das Graffito mit eingearbeitet.
Ja, sicherlich. Aber ja, sieh nur, wie die Schrift und das Bild des Häuserzeichens hier zueinander angeordnet sind. Diesmal ist die Schrift nicht über oder neben dem Bild, sondern beide Bestandteile des Häuserzeichens sind ineinander verwoben, ähnlich wie beim Haus zum Gelben und zum Schwarzen Horn. Doch neben Ähnlichkeiten gibt es auch Unterschiede zwischen den Graffiti. Fällt dir was auf?
Also gut, die Fassade ist nicht gelb, sondern rot.
Das stimmt. Aber ein Unterschied am Häuserzeichen an sich.
Also irgendwie wirkt es anders. Liegt es an den Linien? Kann das sein?
Unter anderem. Die Linien sind geschwungen, weder gerade noch geometrisch.
Stimmt. Beim Bart ist mir vorhin schon aufgefallen, wie geschwungen der ist.
Ja, und die Linien grenzen nicht die verschiedenen Formen und Farben voneinander ab, sondern bilden eine Struktur innerhalb einer anderen Fläche. Fällt dir was an den Farben auf?
Hatten nicht alle Häuserzeichen, die wir bisher gesehen haben, nur zwei Farben? Hier sehe ich aber drei. Blau, schwarz und weiß.
Richtig. Und achte mal auf die Anordnung der Farben. Es geht vom dunkelsten ins hellste. Die tiefste Schicht ist das Schwarz. Darüber ist das Blau und die oberste Schicht ist das Weiß.
Ich habe noch was Wichtiges entdeckt. Auf der rechten Schulter ist ein kleines S eingeritzt. Das Sauerbruch-S?
Genau, gut gesehen.
Wirklich ein interessantes Häuserzeichen. Das war jetzt also ein späteres. Hat Opa noch spätere?
Ja, wir können uns später noch eins davon anschauen. Erst wollte ich dir eines zeigen, das ungefähr aus der gleichen Zeit ist wie der eiserne Hut.
Gerne, wieder aus der Gasse raus?
Ja, wieder auf die Marktstätte, aber dann die Kanzleistraße hoch. Dort links in die Hussenstraße und zu Haus Nummer 8.
Ah ja, ich sehe schon was an der Fassade, am Pferd.
Genau, das ist das Häuserzeichen zum Schwarzen Rössle von 1976.
Und das Haus von 1520, also wieder etwas jünger als die davor. Und wieder ein Sauerbruch-S als Signatur, rechts neben den Gräsern. Also ist es von Uropa.
Ja, es ist ein Werk der Übergangszeit zwischen den frühen und den späten Werken. Erkennst du den Wandel?
Ja, also die ersten Sachen, die wir angeschaut hatten, waren ja relativ streng und geometrisch. Wohingegen der eiserne Hut geschwungenere Linien hatte.
Richtig, und diese gestalterische Weiterentwicklung spiegelt sich auch in diesem Häuserzeichen wieder.
Stimmt, der Oberkörper des Pferdes ist mit Kurven ausgefüllt, die dem Häuserzeichen Dynamik verleihen. Trotzdem gibt es klare Grenzen zwischen den verschiedenen farbigen Schichten im Pferd. Und die Gräser sind ebenfalls mit gerundeten Linien ausgeschmückt, obwohl ihre Form nach außen hin eine geometrische Strenge aufweist.
Ja, dadurch wirkt das Ross sehr elegant, aber eben in seiner schwungvollen Strenge elegant.
Was ist eigentlich mit den Hufen? So sehen doch keine Pferdehufe aus.
Die Hufe sind das Einzige, das dich stört? So würde generell kein Pferd aussehen. Die Gesamtwirkung des Häuserzeichens ist hier wichtiger, nicht die anatomische Korrektheit. Das Bild des Pferdes liegt eben Uropas Stil zugrunde.
Okay, das macht Sinn. Es wirkt wirklich sehr gut zusammen. Ist das Pferd jetzt auch ein Familienwappen?
Allerdings. Tiere, in dem Fall das Ross, waren beliebte Symbole für Wappen.
Tiere sind auch super Motive, finde ich. Viel spannender als Hörner.
Das sieht wohl jeder etwas anders. Aber komm, wir gehen weiter. Ich habe dir ja noch versprochen, spätere Werke zu zeigen. Also als nächstes eines deiner letzten Werke von 1982.
Super, wo lang?
Erstmal laufen wir gerade raus, die Wessenbergstraße entlang Richtung Münster. Und hier am Vogelhaus biegen wir nach rechts ab in die Münzgasse. Schau mal, da unten ist es schon. An der Hauswand direkt vor uns, die Hausnummer 16.
Ah, hier, zum Stern, 1422. Abgebrannt 1869, aufgebaut 1870, erneuert 1981. Das klingt ja so, als hätte das Haus schon eine Menge durchgemacht.
Das stimmt. Ich mag dieses Häuserzeichen sehr gerne, weil es so weit unten an der Wand ist. Man kann sich das Motiv so richtig gut anschauen.
Ja, das ist wirklich cool. Und noch hier, ganz rechts, ein Sauerbruch-S als Signatur.
Uropa hat den Stern ganz geometrisch umgesetzt. Er besteht aus vielen verschiedenfarbigen, dreieckigen Flächen. Rechts und links vom großen, bunten Stern sind noch diese zwei kleinen Sterne, die nur aus Strichen bestehen.
Und toll, wie die geschichtlichen Daten von Brand, Aufbau und Erneuerung in den Sternenschweif eingearbeitet wurden.
Hier sieht man wieder, wie Schrift und Bild miteinander verwoben sind. Aber diesmal ist die Schrift im Bild und somit Teil vom Stern. Wollen wir noch näher ran?
Schau mal, ich kann nach den Sternen greifen. Oder besser gesagt nach dem Stern.
Wirklich praktisch, dass das Häuserzeichen so niedrig ist. So können wir genau hinschauen und die einzelnen Schichten und ihre Tiefe mit den Händen ertasten.
Ich ertaste mal die Schichten. Gar nicht so tief, wie ich dachte. Die unterste Schicht ist sicher nur 1 Zentimeter tief. Und die darüber vielleicht nur 0,5 Zentimeter dick. Dann folgt auch schon die letzte. Die ist bündig mit der Hausfassade. Demnach ist die schwarze Schicht die ganz unten, darüber rot und dann weiß.
Genau. Also auch hier haben wir, wie beim eisernen Hut, das Schwarz als tiefste Schicht und nicht wie bei den Hörnern eine bunte Farbe. Im Vergleich werden alle Werke zusammen mit der Stadtgeschichte und Uropas Leben noch interessanter.
Ich bin ganz im Häuserzeichenfieber.
Dann wirst du dich jetzt freuen, denn das nächste ist direkt hier um die Ecke. Wir gehen einfach die Hohenhausgasse weiter und biegen dann gleich links in die Salmansweiergasse ein. Dieses Häuserzeichen hat sogar wieder etwas mit einem Tier zu tun, passend zum Namen der Gaststätte.
Oh toll, ein Elefant!
Ja, das ist das Haus zum vorderen und zum hinteren Elefanten mit dem Sgraffito von 1980.
Der Elefant ist wirklich schön, aber warum ist er in der Mitte so versetzt?
Tja, das liegt daran, dass das zwei einzelne Häuser sind, die durch den Elefanten verbunden werden. Er fungiert also als Bindeglied.
Ein großer Elefant als Bindeglied. Klingt ja gut. Aber die beiden Hälften des vorderen und des hinteren Elefanten passen ja gar nicht bündig aufeinander.
Ja, weil auch wenn es hier als ein Häuserzeichen dargestellt ist, ist es ja immer noch auf zwei verschiedenen Häusern. Und genau genommen gibt es ja auch zwei Namen. Zum vorderen und zum hinteren Elefant. Um diese Unterscheidung deutlich zu machen, aber trotzdem ein Häuserzeichen zu schaffen, hat sich Uropa vermutlich dazu entschieden, den Elefanten in der Mitte auf der Häusergrenze zu verschieben. Aber sieh nur, wie geschickt er das gemacht hat. Trotz der Verschiebung laufen manche Linien bündig ineinander über, auch wenn diese Linien eigentlich gar nicht zusammengehören. So entsteht ein Bild, aber die Teilung wird trotzdem deutlich.
Wow, da muss sich Uropa sicher viele Gedanken zu gemacht haben. Das Häuserzeichen ist ja so besonders wie das Motiv und das Tier selbst. Sieht man hier auch nicht jeden Tag.
Da hast du wohl recht. Aber es ist nicht das einzige exotische Tier, dem wir dank Uropa in der Konstanzer Altstadt begegnen. Später werden wir noch eins sehen.
Du machst es ja richtig spannend. Also, wo geht's als nächstes hin?
Ich dachte, wir könnten langsam in Richtung Wohnung laufen. Aber keine Sorge, auf dem Weg kommen wir noch an mehr als genug Häuserzeichen vorbei.
Super, dann auf geht's.
Lass uns weiter durch die Niederburg gehen. Dort sind vieles Graffiti, vor allem aus der frühen Zeit von Uropas Schaffen.
Gute Idee. Schau mal, hier auf dem Weg liegen lauter schöne Häuser. Ein Häuserzeichen sehe ich aber gerade noch nicht.
Stimmt, aber wir sind im nächsten Häuserzeichen ganz schön nah. Sieh mal, da drüben ist das Stadttheater. Wusstest du, dass die Bühne als älteste durchgängig bespielte Bühne Deutschlands gilt?
Wow, wirklich? Nee, das wusste ich nicht.
Sieh mal, hier über dem Eingang ist ein Halbfresko. Es zeigt die Vertreibung des Hans Wurst von der Bühne. Um zum nächsten Sgraffito zu kommen, müssen wir aber zwei Häuser weiter, Richtung Alte Rheinbrücke. Dort sind die Theaterwerkstätten. Komm, wir schauen hinter das Haus.
Das ist aber ein großes Graffito. Die zwei Figuren hier sind ja ganz schön am Schauspielern. Und sieh mal, der Mann zeigt mit seiner einen Hand auf eine Steckdose, die in der Hauswand eingemauert ist. Ob die wohl schon da war, als Opa das Graffito angefertigt hat?
Gute Frage. Schade, dass wir nicht in der Zeit reisen können, um es herauszufinden. Aber komm, wir gehen hier die Inselgasse entlang und wieder mehr in die Stadt rein. Da können wir zumindest eine gedankliche Zeitreise machen. Stell dir mal vor, wie das früher war. Zur Zeit des Konzils von Konstanz waren viele wichtige Menschen zu Besuch.
Oh, von dem Konzil habe ich in Geschichte schon was gelernt. Das war doch 1414 bis 1418. Aber an mehr erinnere ich mich nicht mehr.
Ja genau, es war im Spätmittelalter. Normalerweise gibt es ja nur einen Papst auf der ganzen Welt. Aber zu dieser Zeit gab es gleich drei. Die drei haben sich dann gestritten, denn jeder von ihnen wollte die Macht über die Kirche bekommen. Am Ende wurde es dann übrigens keiner von den dreien. Außerdem wurde Jan Hus zum ersten Märtyrer der Reformation. Eine extra Geschichtsstunde über das Konzil machen wir aber ein andermal. Wichtig ist erstmal, Konstanz wurde als Stadt ausgewählt, um dieses historische Ereignis zu beherbergen. Daran siehst du, wie wichtig die Stadt früher war. Sie war Reichsstadt und Sitz des damaligen Bistums.
Verrückt, dass das kleine Konstanz für ein so wichtiges Ereignis ausgewählt wurde.
Ja, das lag aber unter anderem am Zugang zum Bodensee. So wurde Konstanz eine bedeutende Handelsstadt. Waren konnten mit dem Schiff bis nach Italien gehandelt werden.
Das muss damals wirklich ein reges Treiben hier im Hafen gegeben haben.
Definitiv. Und deshalb gab es hier zum Beispiel auch viele wertvolle Stoffe. Trotz der guten Infrastruktur durch die Wasserwege waren viele Dinge, die für uns heute in einer globalisierten Welt normal sind, für die Bewohner von Konstanz damals fremd oder sogar außergewöhnlich. Sieh mal, Marie, das Tier auf dem nächsten Häuserzeichen dürfte den meisten Menschen von damals ebenfalls unbekannt gewesen sein.
Oh, wirklich? Wo ist es?
Es ist gleich da drüben, über dem Salamiladen.
Aha, jetzt sehe ich es. Der Leopard, oder? Hinter dem steckt doch sicherlich auch eine Bedeutung.
Natürlich. Die Bewohner des Hauses haben Waren bis in ferne Länder gehandelt, in denen Leoparden lebten. Und da man die Raubtiere in Konstanz nicht kannte, wurde ihr Haus direkt nach dem exotischen Tier benannt.
Wie spannend. Der Leopard hat markante und klare Linien, aber diese Muster im Inneren seines Körpers geben dem Sgraffito eine zusätzliche Dimension und machen es gleichzeitig verspielter. Und das intensiv leuchtende Rot im Zusammenspiel mit dem Schwarz unterstreichen, wie anmutig das Tier herüberkommt. Apropos Rot, das habe ich jetzt schon bei mehreren von Uropos Hauserzeichen entdeckt. War das seine Lieblingsfarbe?
Was ich definitiv sagen kann, ist, dass die Herstellung von Rot früher günstiger war als die anderer Farben.
Also mal wieder Geldgründe. Ich mag die Lieblingsfarbenbegründung viel lieber.
Komm, wir gehen die Straße hier entlang und dann die Thulengasse hoch, bis wir in die Niederburggasse abbiegen können. Da können wir gleich weitermachen mit unserer Zeitreise.
Die Weinhandlung Franz Fritz. Oh, und hier ist sogar ein zweiter Name. Zur Mugge. Was bedeutet das?
Hier muss ich etwas ausholen. Siehst du die Zahl da? 1422. In dem Jahr wurde das Haus zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Wir befinden uns also etwa zur selben Zeit des Konzils. Damals war die heutige Weinhandlung noch ein Speditionshaus.
Irgendwo mussten die ganzen Waren ja auch untergebracht werden.
Genau. Gehandelt wurde schließlich über die Alpen bis nach Venedig und von dort aus oftmals mit dem Schiff noch weiter. Aber in Konstanz hat man für den Transport einachsige Karren eingesetzt. Schau, das Graffito zeigt einen dieser Wägen.
Also bedeutet Mugge Wagen?
Nein, nein, nicht so voreilig. Die Wägen waren schwer beladen. Um zu bremsen, war ein Holzklotz angebracht, der gegen die Eisenräder gekurbelt werden konnte. Und dieser Bremsklotz trägt den Namen Mugge.
Ganz schön süßer Name für so ein Ding. Kein Wunder, dass man den heute nicht mehr nutzt.
Ja. Aber das Häuserzeichen von Uropa erinnert uns immer an diesen spannenden Teil der Geschichte.
Von wann ist das Graffito denn eigentlich? Es hat sehr klare Strukturen.
Von 1954.
Wow, das ist ganz schön alt.
Naja, alles ist relativ. Aber wenn man bedenkt, dass sein erstes Graffito etwa 1950 entstanden ist und er dann bis 1990 die Stadt verschönert hat, ist es schon eines der älteren Graffiti. Aber sieh mal, man kann die Reihenfolge gut sehen, in der die Schichten aufgetragen wurden. Erkennst du sie?
Lass mich mal schauen. Hier an der Schrift von Franz Fritz kann man es sehr gut erkennen. Die ist zwar rot, aber am Rand schimmert das Grün hindurch. Ich würde also sagen, dass das Grün die darüberliegende Schicht ist und dann abgekratzt wurde.
Ja, genau. Ganz schön raffiniert gekratzt. Ich habe hier ziemlich lange gebraucht, um die Reihenfolge zu durchschauen.
Hast halt eine ganz schön schlaue kleine Schwester.
Ja, das scheint so. Dann schauen wir doch mal hier hinter, eine Gasse weiter. Mal sehen, wie du dich hier machst.
Okay, ich bin gespannt. Die Rheingasse also?
Genau. Hier in der Rheingasse 16 und 19 stehen sich zwei Graffiti schräg gegenüber. Aber zeitlich gesehen haben sie weitaus mehr Abstand voneinander. Was sagst du dazu?
Rechts von uns zu Matthäus und hier links zur Rheinschmiede. Die sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Mit welchem soll ich anfangen?
Wie du willst.
Okay, dann fange ich mit dem Matthäus an. Der ist nämlich, denke ich, als erstes entstanden. An den Graffiti, die wir heute gesehen haben, ist mir nämlich etwas aufgefallen. Die, die Uropa früher kreiert hat, sehen sehr streng und überzeugend aus. Also wie hier. Alles scheint zusammenzupassen. Es gibt klare Strukturen und das Graffito macht einen flachen Eindruck.
Ich bin begeistert. Genau, es stammt aus dem Jahr 1960 und ist eher abstrakt gehalten. Man sieht Matthäus, der laut Evangelium Zöllner war. Uropa hat hier gar nicht erst versucht, eine räumliche Ebene einzufügen. Schau mal die Füße an. Hier hätte es am ehesten passieren können. Aber selbst die verlassen die räumliche Ebene des Graffitos nicht. Alles ist abstrakt gehalten.
Stimmt, ganz anders sieht es hier bei der Reihenschmiede aus. Man sieht richtig, dass sich Uropas Stil weiterentwickelt hat. Hier sieht man die Reihenschmiede, einen dreidimensionalen Raum, voll mit Menschen und einem Pferd. Die gesamte Arbeit des Schmiedes in seiner Arbeitsumgebung ist bildlich dargestellt. Das Graffito scheint die Geschichte des Schmiedemeisters zu erzählen. Man hat fast das Gefühl, dass die Figuren gleich aus der Wand herausspringen und lebendig werden.
Oh ja, tolle Vorstellung. Ich finde auch, dass Uropa hier noch einmal eine große Leistung erbracht hat. Das Haus ist übrigens seit 1423 nachweislich ein Schmiedewerk gewesen. Da lag die Darstellung der Rheinschmiede nahe. Hier gibt es keine klaren Linien mehr, wie bei Matthäus hinter uns, sondern die Linien werden zu Schattierungen und bilden kleine Flächen. Außerdem ist das ganze Graffito eingerahmt und verschmückt. Ich finde den Vergleich zwischen den beiden Graffiti, dem frühen Matthäus und der späten Rheinschmiede, so aufschlussreich.
Dazwischen liegen wie viele Jahre?
Das Graffito von Matthäus ist von 1960, das der Rheinschmiede von 1988. Also 28 Jahre.
So lange? Kein Wunder, dass sich in der Zeit der Stil der Häuserzeichen so verändert hat.
Ja, Schwesterchen, auch hier ist Zeit wieder relativ. Aber für einen Künstler sind 28 Jahre Schaffenszeit natürlich schon eine Menge. Doch schau mal, schon in unserem kleinen Stadtspaziergang hast du total die Veränderung durchgemacht. Von meiner kleinen, neugierigen Schwester bist du jetzt schon zum halben Kunstprofi geworden. Zumindest was die Häuserzeichen unseres lieben Urgroßvaters Hans Sauerbruch angeht. Du hast heute so viel gelernt.
Stimmt. Ich kann die Häuserzeichen erkennen und interpretieren. Ich kenne nun eine Handvoll und deren Entstehungsdaten und Hintergrundgeschichten. Aber selbst wenn ich keine Jahreszahl kenne, kann ich anhand des Stils ungefähr abschätzen, aus welcher Zeit das Häuserzeichen ist. Die ersten sind klar und abstrakt. Und später hat sich das Stil verändert und wurde erzählerisch. Und natürlich weiß ich, wie die Technik des Graffiti funktioniert. Und dass man schnell arbeiten muss, da der Putz Schicht für Schicht abgekratzt wird und sonst auch einfach eintrocknet.
Super! Schau mal, du bist meine erste Schülerin.
Und ich habe ganz viel über Uropa gelernt. Es hat so Spaß gemacht, die Spuren seines Schaffens abzulaufen. Wie er sich in Konstanz eingelebt hat und sich dann so einen großen Namen gemacht hat, das ist wirklich bemerkenswert. Und das Allerschönste, heute noch können die Besucherinnen und Besucher von Konstanz seine Kunst bestaunen. Sie ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.
Oh ja, komm, wir gehen nach Hause. Konradigasse 21. Und schau mal, hier über der Türe. Sein altes Wohnhaus hat natürlich auch ein Häuserzeichen. Huszenfer Sand.
Und was ein schönes.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr Spaß dabei hattet, in die Welt von Hans Sauerbruch abzutauchen und genauso viel gelernt habt wie Leonie und Marie. Bis zum nächsten Mal.